Hallo und einen wunderschönen guten Abend zu einer weiteren Folge vom Klangstoff-Duo, euren Lieblingspodcast. Und diesmal wird es ein wenig einsam, denn diesmal ist es ein Klangstoff-Single, kein Klangstoff-Duo. Me, myself and I. Tatsächlich spreche ich mal heute für euch alleine. Es gab schon mal eine Folge, wo ich das gemacht habe. Und zwar gab es da das wunderbare Format Unnützes Wissen für Gamer. Und der ein oder andere wollte da gerne mehr von, beziehungsweise behaupte ich das jetzt einfach mal so. Und ich werde euch weiteres Unnützes Wissen für Gamer präsentieren. Aber vielleicht dazu nochmal vorab, warum ist das jetzt ein Single? Keine Sorge, der liebe Essie wird auch weiterhin wieder am Start sein. Es ist tatsächlich, ja, einfach mal ein bisschen Real Life holt uns ja auch mal ein. Erst war ich es schuld, weil ich verschieben musste. Und dann kamen halt so ein paar Dinge wie lästige Themen aus dem Büro dazu. Und ja, dann schwupps, ist schon wieder Mittwoch. Dann, wollen wir natürlich auch, dass ihr nicht verzichten müsst auf eine Podcast-Folge. Und ja, da nehmen wir uns natürlich gerne die Zeit, beziehungsweise nehme ich mir auch gerne die Zeit. Denn ja, es macht uns Spaß, keine Frage, aber es ist schon eine Herausforderung, so im ganzen Berufsalltag, das auch hier konsequent regelmäßig abzuliefern, ihr Lieben. Aber wie gesagt, das machen wir ja gerne und dafür sind wir dann am Wochenende auch mit einem Gast wieder mit dabei. Also ihr Lieben, ich habe natürlich wieder ein paar Fakten mir hier herausgeschrieben aus den einzelnen Kapiteln. Für alle, die die besagte Folge nicht kennen, das ist ein Buch von Björn O'Rover und zwar heißt es ja Unnützes Wissen für Gamer, 555 verrückte Fakten über Videospiele. Und natürlich habe ich nur einen Bruchteil davon in der ersten Episode mal herausgenommen. Und habe mir natürlich nicht aufgeschrieben, welche das waren. Das heißt, nein, ich meinte natürlich, ich habe wieder welche rausgesucht. Und falls welche euch schon bekannt vorkommen, dann habe ich das extra ausgewählt, um zu testen, ob ihr euch die erste Folge auch fleißig angehört habt. Von so her gehen wir mal rein in das erste Kapitel. Holt euch einen Tee, macht's euch gemütlich. Es sei denn, ihr seid im Auto, dann hört zwar zu, aber seid aufmerksam. Und dann starten wir mal mit dem ersten Kapitel aus dem Pilzkönigreich. Nun, man kann schon erahnen, worum es geht. Um Super Mario natürlich. Sammelt man in New Super Mario Bros. Wii 99 Leben, spielt man fort. Sammelt man in New Super Mario Bros. Wii 99 Leben, spielt man fortan als Mario ohne Mütze. Dies funktioniert nur bei Mario und bei keinem anderen Charakter. Da muss ich mal überlegen. Ich glaube, ich habe New Super Mario Bros. Für die Wii nie gespielt. Von so her weiß ich nicht, ob das tatsächlich stimmt. Aber wer das mal prüfen möchte, sagt mir Bescheid. In der Sternenstaubgalaxie in Super Mario Galaxy befindet sich jeweils ein Planet, der wie das Raumschiff aus Pikmin 2 bzw. wie ein Yoshi-Kopf aus Holz aussieht. Ja, Super Mario Galaxy habe ich gespielt. Auch sehr gerne, ist einer meiner Lieblingsteile tatsächlich. Und Sternenstaubgalaxie, also das habe ich tatsächlich auch nicht im Kopf mehr, dass das so wäre. Aber ja, wer sich das mal wieder reinziehen will, das Spiel, der kann da gerne mal hier Augen offen halten. So, jetzt für alle IT-Nerds unter euch. Keine Ahnung, ob das hier tatsächlich der Fall ist, aber es ist natürlich ja alles gut recherchiert. Der Com-Booter aus Luigi's Mansion 2 sagt 011-000-10 011-011-11 011-011-11 was in Binärcode Bu bedeutet. Ah ja, haben wir mal wieder was gelernt. Das Level 5.2 aus Super Mario 3D Land ist eine Hommage an die The Legend of Zelda-Reihe. Es verwendet eine Top-Down-Perspektive und Soundeffekte aus der Serie. Ja, ich liebe ja diese Crossover und Easter Eggs. Manche hat man gar nicht so auf dem Schirm, tatsächlich. Von so her ist es auch mal schön, das nochmal in Erinnerung gerufen zu bekommen. Hier geht es noch weiter mit solchen kleinen Easter Eggs und Anmerkungen. Die Insel in Welt 3 aus Super Mario Bros. 3, auf der sich das Schloss befindet, soll Japan darstellen. Das Schloss steht an der Stelle von Kyoto, wo sich der Hauptsitz von Nintendo befindet. Auch sehr nette Randinformation. Die Insel aus Super Mario Sunshine heißt Isla Delfino. Isla Delfino. Ein spanisch-italienischer Mix für Delfininsel. Die Entwickler spielen damit auf den Codenamen des GameCubes, Project Dolphin, an. Auch sehr nice. Ich glaube, das wusste ich bisher noch nicht. Also, dass die GameCube mal Project Dolphin hieß, ja. Aber dass das eine Anspielung war, das wusste ich bisher auch noch nicht. In der Welt 8 von Super Mario Bros. 3 scheint es ein Level zu geben, in dem Mario ungewöhnlicherweise in Lava schwimmen kann. Schaut man sich die Karte aber genau an, entdeckt man, dass der See wie ein Koopa-Schädel geformt ist und anscheinend keine Lava, sondern Blut enthält. Ja, ich glaube, da war so ein Level, wo man sich gefragt hat, na, was soll das sein? Kein Wunder, dass wir alle einen kleinen Schaden haben, weil wir Kids, mit sowas hier in Berührung kamen. Also wirklich. Der Stil von Super Mario World 2 Yoshi's Island ist aus einem Protest von Shigeru Miyamoto entstanden. Das Marketingteam von Nintendo wollte unbedingt ein weiteres vorgerendertes Spiel in der Art von Donkey Kong Country, was Miyamoto aber absolut ablehnte. So fertigte er die Konzeptzeichnung so an, dass sie weitmöglichst von dem Donkey Kong Country Stil entfernt waren. Glauben Sie, diese Geschichte ist wahr oder ist sie erfunden? Ich finde es ja schon mega cool eigentlich. Wobei, was hat er gegen Donkey Kong Country? Es sah halt auch echt mega nice aus, aber ist ja ein ganz anderer Stil. Und genau diesen Stil von Yoshi Island ist auch eins meiner Lieblingsspiele auf dem Super Nintendo. Finde ich auch schön. Von so her, interessante Story, ob sie jetzt stimmt oder nicht. Die Musik, die in Phase 1 von Mario Bros. Ertönt, ist der erste Satz aus Eine kleine Nachtmusik von Wolfgang Amadeus Mozart. Ach, guck an. Ja, man lässt sich ja auch von allen möglichen Dingen inspirieren. Habt ihr das gewusst? Spricht man in der englischen Synchronfassung von Luigi's Mansion von dem Endkampf mit King Boo, sagt dieser: Ich werde meine Lieblingsdekoration nicht aufgeben. Ich mag Mario genau da, wo er ist. Das ist eine Anspielung auf Star Wars 6, Rückkehr der Jedi-Ritter, in der Han Solo bei Jabba the Hutt in Carbonit eingeschlossen ist. Jabba sagt dort: Ich werde meine Lieblingsdekoration nicht aufgeben. Ich mag Kapitän Solo genau da, wo er ist. Ja, man lässt sich auch aus Filmen natürlich inspirieren. Auch sehr cool. Habt ihr es gewusst? Ich glaube ich nicht. Super Mario Galaxy enthält einen Planeten, der aussieht wie ein Pokéball. Also da muss ich jetzt mal überlegen. Eine Insel, die aussieht wie ein Pokéball. Ist mir die da... Also ich habe es nicht in Erinnerung tatsächlich. Das müsste ich mal nachschauen. Das waren ein paar der interessanten Fakten aus dem Pilzkönigreich. Gehen wir mal weiter in Breaking News. Nächste Kapitel. Im Atomkraftwerk aus Call of Duty Black Ops 2 findet man eine pinke Box mit Donuts. Die Entwickler spielen damit auf die Simpsons an, genauer auf Homer Simpsons Arbeitsplatz. Auch ein interessanter Easter Egg. Auf dem Cover der Wii-Version von Okami ist ein Wasserzeichen der Webseite IGN zu sehen. Der Designer hat das Artwork von der Webseite genommen und vergessen, das Wasserzeichen zu entfernen. Ist das so? Jetzt muss ich mir tatsächlich nochmal das Spiel irgendwie anschauen. Wir haben es da, aber es ist leider im Keller. Ich kann es jetzt nicht zeigen. Aber das, dem muss ich mal nachgehen. Jetzt ein Spiel, was ich damals auch echt gern gespielt habe. Es ist leider, glaube ich, nicht ganz so gut angekommen. Damals war es noch sehr wegweisend, was diese Mimik angeht. Also die haben sehr viel Zeit und Geld da reingesteckt, dass die Mimik der Charaktere so nah wie möglich an echten basiert, weil es ja da um eine Detective-Story geht und man natürlich auch Lügen entlarven muss. Und da gibt es ja dann auch gewisse Mimiken-Gesten, die man dann deuten muss, ob jemand lügt oder nicht. Darum ging es ja tatsächlich und ist mehr oder weniger gut gelungen. Damals war das noch so, wow, ein bisschen, ne? Da gab es das noch nicht so mit Motion Capture etc. Das war schon sehr aufwendig. Und zwar, ihr wisst wahrscheinlich schon, was ich meine, L.A. Noire. Das habe ich komplett auch durchgespielt. Und kommen wir hier zu dem Fakt, die meisten der Fälle aus L.A. Noire basieren auf echten Verbrechen, die im L.A. der 40er Jahre geschehen sind. Ja, auf jeden Fall ein wirklich interessantes Spiel. Hat schon Spaß gemacht, da zu ermitteln. In dem Apartment von Travis aus No More Heroes befindet sich im Wii-Original ein Nintendo 64 im Regal. In No More Heroes, Heroes Paradise für die Xbox 360 und die PlayStation 3 wurde dieser durch einen Sega Mega Drive ersetzt. Ja, die beiden Teile habe ich ja tatsächlich leider noch nicht gespielt. Ich hatte mal eine kurze Review gemacht vom dritten Teil, den ich noch aktuell spiele. Das ist auch der erste Teil der Serie. Und von so her, dieses Easter Egg ist mir noch nicht bekannt. Aber wir kommen gleich noch zu einem weiteren Fakt dazu, beziehungsweise Easter Egg. Das wohl schwerste Achievement findet sich in Ghost Recon Advanced Warfighter, um dort World Champion zu werden und 40 Gamerscore zu ergattern, muss man auf der ewigen Online-Weltrangliste Platz 1 einnehmen. Ja, Achievements, es geht um Xbox, habe ich früher noch intensiver gesammelt, jetzt immer noch gerne, kommt aufs Spiel an. Aber das ist ja ein Ding, ich finde es immer irgendwie kacke, wenn es daran scheitert, dass man diese 1000 Gamerscore bekommt oder diese generell allen Gamerscore, wenn irgendwelche Online-Achievements, also Online-Achievements nerven mich einfach übelst, weil du auch irgendwann diese gar nicht mehr nachholen kannst, wenn auch irgendwann mal Server abgeschaltet werden oder wie auch immer, dann gibt's die auch nicht mehr. Von so her, schafft diese Online-Achievements bitte ab. Und wie, also das ist, also einmal Online-Weltrangliste Platz 1, da muss ja echt der übelste Pro in einem Spiel sein. Und dann kriegst du auch nur noch 40 Gamerscore. Also das ist ja wohl wirklich, also ja, da haben sie jetzt nicht gegönnt, ne? Also wenn man so einen Erfolg hat, dann hätten sie auch mal 100 draus machen können. Oder 500 von mir aus. 40, wer tut sich das denn an? Zu gegebenen Anlass kommen wir mal zu Fallout. In Fallout New Vegas kann man die Überreste von Indiana Jones in einem Kühlschrank finden. Das ist eine Hommage an den vierten Film Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels, in dem sich der Abenteurer vor einem Atomanschlag schützt, indem er sich in einen Kühlschrank versteckt. Das finde ich ziemlich cool, da habe ich aber auch schon mal ein Video draus gemacht. Dieser Easter Egg, den feiere ich tatsächlich. Weil man sich im Film auch schon dachte, ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt, wenn man sich in einem Kühlschrank versteckt und dann eine Atombombe auf einen niederkracht und dann man so lockerlässig da wieder aussteigt. Nein, in dem Fall, ja, ist dann auch nur noch ein Skelett zu sehen. Auch jetzt kommt wieder ein schöner Fakt, wie ich finde. Das haben sie wirklich sehr schön umgesetzt. In Borderlands 2 taucht der Charakter Michael Mamaril auf, der einem besonders seltene Geschenke gibt. Die Figur basiert auf einem Borderlands-Fan, der im Alter von 22 Jahren verstorben ist. Ein Freund von ihm hatte Gearbox angeschrieben, damit sie eine Grabrede mit der Stimme von Claptrap erstellen. Aber das Team hat nicht nur diesen Wunsch erfüllt, sondern Michael Mamaril auch in Borderlands 2 eingebaut. Das finde ich eine wirklich sehr, sehr schöne Geschichte, dass dann ein Fan so verewigt wird in einem Spiel. Und ich glaube, auf der Xbox gab es da auch tatsächlich ein Achievement für, wenn man diesen Charakter findet. Der taucht mir nicht, glaube ich, selten auf. Ich meine, ich hatte es damals nicht geschafft. Versteckt man sich in Lego Harry Potter die Jahre 1 bis 4 als Snape in ein Fass, erhält man die Belohnung Solid Snape. Ja, die Lego-Reihe finde ich auch cool. Lego Harry Potter habe ich auch gespielt und auch da alle Erfolge gejagt. Und ja, die Anspielung auf Solid Snake, der sich gerne mal in der Kiste versteckt, finde ich schon sehr gelungen. Solid Snape. Solche Achievements sind lustig. Definitiv. Jetzt wieder zu No More Heroes. Das wurde mir schon mitgeteilt, dieser Fakt. Travis A Touchdown aus No More Heroes basiert auf Johnny Knoxville. Um den Entwickler ein Gefühl für den Charakter zu geben, hat der Erfinder des Spiels, Suda51, ihn immer wieder eine Jackass-Folge vorgespielt, in der ein Baby-Alligator in Knoxvilles Nippel beißt. Ja, das nenne ich doch mal eine gelungene Inspiration. Kommen wir weiter zum Kapitel Hyruler Weisheiten und Taschenmonsterkunde. Hier geht's wohl um The Legend of Zelda und Pokémon. In der Spielewelt von The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D sind zahlreiche Artworks zu The Legend of Zelda Skyward Swords versteckt. Skyward Sword, nicht Swords. Jetzt muss ich auch nochmal überlegen. Ich habe auch The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D gespielt. Und ich hatte jetzt nicht direkt erkannt, dass da Artworks drin sind. Oder ich habe es nicht mehr in Erinnerung. Auf jeden Fall interessant. Nach The Legend of Zelda Ocarina of Time saß das Team bereits an einem Spiel mit dem Namen Ura Zelda, dessen Konzept Eiji Aonuma aber überhaupt nicht behagte. Als er mit der Beschwerde zu Miyamoto ging, bot dieser ihm eine Wette an. Ura Zelda würde für immer fallen gelassen, wenn das Team es schaffe, in einem Jahr ein anderes, vollständiges Zelda zu entwickeln. Aus dieser Wette ist The Legend of Zelda Majora's Mask entstanden. Auch wieder eine Geschichte, ist sie wahr oder erfunden? Und so crazy wie Majora's Mask allerdings auch ist, dachte ich mir, da kann nur ganz viel Alkohol im Spiel gewesen sein, um dieses Spiel zu entwickeln. Ich mag das Spiel auf jeden Fall. Es ist natürlich schon ein krasser Unterschied zu Ocarina of Time. Und es kann auch nur im Suff in einer Wette irgendwie erfolgt sein. Aber ein Jahr, ja, schon sportlich. Aber ja, wie kommt man sonst auf einen gruseligen Mond, der langsam auf die Erde kracht und diese Albträume, also als Kind, ne, was haben wir uns als Kind eigentlich alles für Spiele reingezogen? Kein Wunder, dass wir alle einen kleinen Schaden haben. Und was jetzt möchte ich aber auch wissen, was Ura Zelda ist. Was ist bitte Ura Zelda und warum ist dieses Konzept so schlecht gewesen? Da würde ich jetzt gerne nochmal mehr drüber erfahren. Vielleicht recherchiere ich mal über Ura Zelda. Chris Hulian, heißt der Hulian? Hulian, Grüße an Hulian gehen raus. Chris Hulian hat 1991 in der Zeitschrift Nintendo Power ein Preisausschreiben gewonnen, dank dessen er in einem Nintendo-Spiel erwähnt werden sollte. In The Legend of Zelda A Link to the Past wurde dann ein Raum nach ihm benannt, der aber jahrelang nicht gefunden wurde, da man einen fast Absturz des Spiels herbeiführen musste, um ihn zu erreichen. Der Debug-Raum, in der einen das Spiel schickt, wenn es die Position des Hauptcharakters Link nicht interpretieren kann, beinhaltet 45 blaue Rubine und folgende Nachricht. Mein Name ist Chris Julian. Dies ist mein absolut geheimer Raum. Behalte es für dich, okay? Aus der GBA-Version des Spiels wurde die Zugänge zum Raum entfernt. Das ist eine ziemlich crazy Geschichte. Und irgendwie finde ich es auch traurig, dass man in einem Preisausschreiben gewinnt, dass man in einem Nintendo-Spiel erwähnt wird und dann wird das eingebaut als Bug-Raum, den man nur findet, wenn das Spiel am Abkacken ist. Und dann, nur dann, taucht man dann auf. Ich meine, immerhin als eigener Raum. Nett, aber irgendwie auch, ich weiß nicht. Also ich hätte mir meinen Hauptgewinn dann irgendwie ein bisschen anders vorgestellt als normaler Charakter. Von mir aus hätten sie auch einen Huhn nehmen können. Ein Huhn, was durchs Dorf läuft und rumgackert und dann den Namen hat. Aber ein Debug-Raum und dann wird das irgendwann entfernt. Das ist schon schwach. Das ist schon richtig schwach. Das Theme von The Legend of Zelda Skyward Sword ist Zeldas Wiegenlied rückwärts abgespielt. Ja, guck an. Das ist nochmal interessant. Das heißt, da werde ich mal mir nachher das anhören. Ja, jetzt kommen wir mal zu Pokémon. Das ist auch ein sehr nicer Fact. Uri Geller, der Typ mit den Löffeln, ne? Der die Löffel verbiegt. Uri Geller hat im November 2000 Nintendo auf 100 Millionen Dollar verklagt, da er das Pokémon Kadabra für eine unautorisierte Parodie auf ihn hielt. Er meinte, dass die Darstellung ihn böse aussehen lasse. Auch wenn er verloren hat, wurde in der Zeit des Prozesses der Druck von Sammelkarten mit Kadabra ausgesetzt. Daher hat die Sammelkartenversion von Abra auch eine Fähigkeit, mit der die Entwicklungsstufe Kadabra übersprungen wird und Abra sich direkt in Simsala verwandelt. Ja, man kann es ja mal versuchen, ne? 100 Millionen Dollar haben oder nicht haben, ist schon eine ziemlich strange Geschichte. Die 38. Folge des Pokémon-Animes wurde nur ein einziges Mal in Japan ausgestrahlt. In einer Szene zerstörte Pikachu mit seinem Blitzen eine Rakete, woraufhin der Bildschirm für 4 Sekunden stark flackerte. Über 600 Kinder mussten danach mit epileptischen Anfällen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ja, das habe ich tatsächlich auch mal gehört. Ich glaube, der ein oder andere wird diese News auch schon mal gehört haben. Ja, deswegen wurde dieses Flackern auch bei uns dann in Europa entfernt oder generell diese Szene. Ja, ziemlich unschöne Geschichte. Gerade schon mal vor, so als Eltern findet man sein Kind dann auf einmal auf dem Boden liegend wieder, weil Pikachu Blitze verteilt hat. Ein Großteil der Musik von Pokémon Gold und Silber wurde auf einem Amiga komponiert. Das finde ich mal ein interessanter Fakt. Amiga, die Musik davon, ich mag sie tatsächlich. Ich habe wieder diese Titelmelodie im Ohr. Sehr nostalgisch, gefällt mir. Und Grüße gehen raus an Vigan. Das Pokémon-Diktat hat Füße. Steht auch hier, schwarz auf weiß. Es hat tatsächlich Füße. Vom Reiskocher in die Spielewelt. Jetzt fragt man sich wahrscheinlich, warum vom Reiskocher. Das erste von Sony auf den Markt gebrachte Gerät war ein Reiskocher. Ja, wer noch keinen Reiskocher kennt, ich selber oder wir selber haben einen zu Hause und verkochen trotzdem unseren Reis. Ja, so ein Reiskocher, wenn man ihn bedienen kann, kann nett sein, aber man kann ihn auch gewohnt in den Topf kochen und dann auch da zerkochen. In der Entwicklungszeit war Sonics Arschspiel der Spitzname für Crash Bandicoot, da die Kamera konstant auf Crashs Hinterteil zeigte. Das Sonics Arschspiel, cool, habe ich auch nie gespielt, das Arschspiel. Ich meine Crash Bandicoot, aber auch sehr interessanter Name. In der Demo-Version von Crash Bash für die PlayStation, die mit dem Official PlayStation Magazine UK verteilt wurde, ließ sich das vollständige Spiel per Cheatcode freischalten. Der Code wurde aber erst 9 Jahre nach dem Release entdeckt. Okay. Immerhin, am Ende wurde er entdeckt. Aber dann war das Spiel auch uninteressant. Die Buttons des PlayStation-Controllers hatten zu Beginn der Entwicklung eine bestimmte Bedeutung. Das Dreieck stand für die Perspektive der Spielfigur, das Viereck für eine Karte und der Kreis und das Kreuz für Ja bzw. Nein. Man ging davon aus, dass alle Spiele später diese Bedeutung folgen würden. Ist klug gedacht tatsächlich. Ich selber als Multiplattform-Spieler, da kriegt man schon regelmäßig die Krise, wenn man Nintendo spielt, A-B-Button auf der anderen Reihenfolge wie dann Xbox. Und wenn man dann nochmal von Xbox auf PlayStation wechselt und dann diese tollen Symbole vorfindet, kann man das nicht irgendwie alles einheitlich gestalten? Ich meine, diese Symbole für die PlayStation sind ja ganz nett, aber A, B, X, Y tun es auch. Ja, aber haben wir mal wieder was gelernt? Das wusste ich tatsächlich nicht, aber macht irgendwie Sinn. Viereck für Karte zumindest. Dreieck für Perspektive ist ja schon sehr abstrakt. Sehr, sehr abstrakt. Kommen wir zum nächsten Kapitel. Buntes Allerlei. Und jetzt geht es um Brüste, falls Leute eingeschlafen sind. Aber diese Story kennt man auch für alle Tomb Raider-Fans. Die werden es schon vernommen haben, warum Lara diesen überdimensionalen Vorbau hat. Die überdimensionalen Brüste von Lara Croft sind die Folge eines Fehlers von Designer Toby Gard. Ups, auf der Maus ausgerutscht. Er stellte die Größe aus Versehen auf 150% und wurde dann aber von dem Rest des Teams überzeugt, dass diese extra großen Brüste dem Spiel das gewisse Etwas geben. Ja, genau, so kennen wir halt unsere Lara. Macht natürlich nicht so viel Sinn, wenn man so sportlich, agil und grazil ist und dann 150% Oberweite hat, aber es ist halt ein Markenzeichen. In Metal Gear Solid kann man 42 Geister finden, indem man Fotos mit Snakes Kamera schießt. Die Geister sind Bilder einzelner Mitglieder aus dem Entwicklerteam. Ist aber auch ziemlich morbide, wenn die irgendwann mal verstorben sind. Hat das einen faden Nachgeschmack. Apropos fader Nachgeschmack. Doom 2 ist im gleichen Jahr erschienen, in dem sich Kurt Cobain mit einer Schrotflinte erschoss. Die Karte Nirvana in dem Spiel gibt dem Spieler gleich zu Beginn eine Schrotflinte. Ist das jetzt Zufall? Es ist schon sehr makaber. Wenn man Stans Gruft in The Curse of Monkey Island 35 Mal verlässt und wieder betritt, sieht man Astronaut Maggie aus dem LucasArts Adventure The Dig in der linken oberen Ecke in einem Spinnennetz, wie sie von einer riesigen Spinne gefressen wird. Ja, das sind auch wieder so Fälle. Ich hatte beim letzten Mal auch einen vorgelesen, wo man 150 Mal irgendwas hintereinander machen muss. Die Wahrscheinlichkeit, dass man das per Zufall entdeckt, ist hier sehr gering. Deswegen ist es schön, im Nachgang mal irgendwie sowas zu lesen oder irgendwie zu sehen, weil wer verlässt 35 Mal hintereinander einen Bereich, um so einen coolen Easter Egg zu finden? Naja, wenn man es vorher weiß. Aber da habe ich gleich auch noch ein anderes dazu. Spyro sollte ursprünglich grün sein. Da ein Großteil der Spielewelt aber auch grün war, verschwand der Drache förmlich vor dem Hintergrund und man musste eine neue Farbe finden. Violett. Ja, das ist halt auch wieder so ein gutes Beispiel dafür, dass viele Designentscheidungen einfach Pragmatismus sind. Genauso wie bei Mario, der Bart, weil man nicht so viel Pixel hatte oder irgendwas war auch mit den Farben, mit Luigi, das Grün nur noch übrig war und so Geschichten. So auch bei Spyro the Dragon, der lila Drache. So, dann kommen wir zur Welt von Sonic. Es gibt ein Protein im menschlichen Körper, das nach Sonic the Hedgehog benannt wurde. Nicht umgekehrt, also sonst würde ich jetzt denken, es gab ein Protein und danach wurde Sonic. Aber es gibt ein Protein im menschlichen Körper, das so heißt. Das finde ich schon ziemlich interessant. Das Protein Sonic Hedgehog hat einen Hemmstoff, der den Namen Robotnikinin trägt. Okay, derjenige, der sich diese Namen ausgedacht hat für das Protein, also der war der übelste Sonic-Fan. Aber ich finde es mega krass, dass ein Protein oder der Hemmstoff Robotnikinin von Mr. Robotnik. Wie soll man es überhaupt aussprechen? Robotnikinin. Meine Güte. Okay, so viel dazu. In Sonic Unleashed sieht man Dr. Eggman, wie er mit einem Sega Dreamcast spielt. Dr. Eggman spielt Sega. Ein kleiner Easter Egg. Der Prototypname für Sonic the Hedgehog war Mr. Needlemouse. Ja, macht ja Sinn. Die Nadelmaus. Aber Sonic the Hedgehog ist irgendwie dann doch cooler. Mehr als eine Klempnerei. Jetzt geht's wieder um Nintendo. Wenn man in Banjo-Kazooie dreimal einen Cheatcode eingibt, löscht Grunty die Speicherdatei. Das ist mies. Das ist richtig mies. Gut zu wissen. Habe ich nie ausprobiert. Aber Cheatcodes gab es halt früher auch oft, ne? Tomb Raider natürlich. Wenn man da den falsch eingegeben hat, dann ist Lara explodiert. Aber dann hat man immer noch seinen Speicherstand gehabt. Und hier gibt man ihn dreimal ein und dann ist die Speicherdatei weg. Ja, das ist mies. In allen Handheld-Spielen von Rare ist dieselbe schlecht gezeichnete Kuh versteckt. Die habe ich noch nie gesehen, die schlecht gezeichnete Kuh. Hat sie auch einen Namen? Ursprünglich sollte das Super Nintendo einen zweiten Slot haben, mit dem auch das Spielen von NES-Titeln möglich gewesen wäre. Der Plan wurde aber gecancelt, da das Super Nintendo sonst rund 120 D-Mark teurer geworden wäre. Ja, so viel zur Kompatibilität mit anderen Spielen. So wie wir sie jetzt haben, Abwärtskompatibilität war damals halt noch nicht so einfach. Jetzt kommen wir wieder zum Thema typisch Nintendo und Markenrechte. Nintendo hält die Rechte an zwei Pornofilmen, Super Hornio Brothers und Super Hornio Brothers 2, die Elemente aus dem Super Mario-Spielen aufgreifen. Die Rechte wurden gekauft, damit die Filme nie wieder veröffentlicht werden. Ja, die sind unter Verschluss im Hause Nintendo. Der einzige Grund, weswegen Donkey Kong 64 mit einem kostenlosen Expansion Pack ausgeliefert wurde, war ein Game-Breaking Bug. Ohne dass es sich Rare erklären konnte, wurde dieser vom Expansion Pack behoben. Da sie sonst keinen anderen Weg gefunden haben, legt man trotz der hohen Kosten jedem Spiel diese Erweiterung bei. Und dann hatte man auch ein Expansion Pack und das brauchten ja dann auch die ein oder anderen Spiele. Ja, wie ein Lego-Baukastensystem. Jetzt für alle Animal Crossing-Fans. Ich selber bin es nicht, aber ich finde das schon ziemlich nice. In dem Spiel Animal Crossing Let's Go to the City bekommt man jedes Jahr an Silvester ein T-Shirt mit dem chinesischen Tierkreiszeichen des folgenden Jahres. Obwohl das Spiel erst 2008 erschienen ist, bekommt man ab dem Silvesterabend 1999 solch ein Shirt. Das letzte eingebaute Kleidungsstück ist für das Jahr 2035. Also noch ordentlich viel Zeit, sich da sein jährliches T-Shirt zu holen. Wobei, ja, 12 Jahre reichen ja dann eigentlich, ne? 12 Tierkreiszeichen. Und hier, hört's euch jetzt gut an. Für alle Super Smash Brothers Fans, ich habe es jetzt schon ein paar Mal durchgelesen. Ich finde es immer noch zu kompliziert. Mit einem Trick lässt sich die Meisterhand als Charakter in Super Smash Bros. Melee spielen. Man muss in einem Melee-Match den Controller in Slot 3 haben. Also Controller in Slot 3. Einstellen, dass Spieler 3 ein Mensch ist, ohne dabei einen Charakter auszuwählen und alle Namen aus der Namensliste entfernen. Danach geht man mit dem Cursor auf die leere Namensbox, drückt dort erst A und B gleichzeitig, lässt dann den A-Knopf kurz los und drückt ihn wieder in genau dem Moment, wenn man den Charakterauswahlbildschirm verlässt. Hat man alles richtig gemacht, kann man nun eine Stage wählen und dann mit der Meisterhand kämpfen. Ja, viel Spaß beim Nachmachen. Kommen wir zum Kapitel gegen das Gesetz. Spielt man eine raubkopierte Version von Die Siedler 3, stellt die Eisenschmiede weder Schwerter noch Schilder her, sondern nur noch kleine rosa Schweinchen. Finde ich schon echt süß. Du böser Raubkopierer, hier sind sind kleine Schweinchen. Auch gut in Alan Wake. In raubkopierten Versionen von Alan Wake für den PC erscheint auf dem Ladebildschirm der Hinweis, wenn du das Spiel magst, unterstütze Remedy und kauf es. Und Alan Wake trägt eine Augenklappe mit Totenkopf. Eigentlich auch schon ziemlich nice. Spielt man eine raubkopierte Version der DS-Version von Michael Jackson The Experience, werden die Lieder von Vuvuzelas übertönt. Das ist ärgerlich. Nächste Kapitel, die graue Vorzeit. Machen wir mal einen kurzen Ausflug in die Retro-Area wieder. Spielt man Donkey Kong auf dem Atari 400, stellt ein Highscore auf, dessen vierte und fünfte Stelle 37, 73 oder 77 sind, hat vorher sein letztes Leben durch einen Sturz verloren, startet das Spiel neu im vierten Schwierigkeitsgrad und wartet, erscheinen die Initialen des Programmierers auf dem Bildschirm, der das Spiel portiert hat. LMD steht für Lendem M. Dyer. Dieses Easter Egg wurde 26 Jahre nach dem Release von Dyer selbst gelüftet, da niemandem durch Zufall all diese Dinge passiert sind. Ja, das ist wieder ein fantastisches Beispiel für gut gemeinte Easter Eggs, die man einfach nicht finden soll. Also, ja, diese Ereignisse sind schon interessant. Er wollte einfach nicht, dass man es findet. Buntes Allerlei 2. Hier kommen wir mal wieder zu allen möglichen Themen, was auch gleichzeitig das letzte Kapitel ist an dieser Stelle. Schießt man in Metal Gear Solid 2 auf einen in einer Lounge befindlichen Eiscremebecher, fließt Eiscreme heraus und schmilzt in Echtzeit. Der Effekt war zeitintensiv in der Entwicklung, wurde aber nur dieses eine Mal im Spiel verwendet. Also, wenn ich jetzt auch nochmal Metal Gear Solid 2 spielen sollte, um das zu wertschätzen, werde ich dann auch mal auf Eiscremebecher schießen, um sich dann anzuschauen, wie das in Echtzeit schmilzt. Der Wahnsinn. Nachdem man in Metal Gear Solid 3 einen der früheren Endgegner besiegt hat, landet man in einer dunklen Höhle. Setzt man sich dann einfach einige Minuten hin und wartet, wird der Bildschirm Stück für Stück heller. Hideo Kojima, Erfinder der Serie, wollte unbedingt die Adoption der Augen an die Dunkelheit einbauen, auch wenn es den meisten Spielern nicht auffallen würde. Finde ich auch ziemlich interessant. Die Liebe zum Detail, Bildschirm wird langsam heller. Ja, ich meine, das hat man in ein oder anderen Spielen auch schon mal so gesehen. Wieder ein Easter Egg, den man per Zufall so eher weniger findet. Untersucht man Weskers Tisch in Resident Evil 2 50 Mal, bekommt man einen Film, der entwickelt ein schlecht bearbeitetes Foto von Rebecca in einem Basketball-Outfit preisgibt. Ja, dann fragt man sich, hat es sich gelohnt, jetzt 50 Mal auf diesen Tisch zu hämmern? Aber gut, man kann es ja auch mal wieder ausprobieren. Ist das eigentlich im Remake auch nochmal umgesetzt worden? Das wäre schon lustig. Apropos lustig. Die Übersetzer der spanischen Version von The Elder Scrolls 4 Oblivion sind mit den englischen Worten to train, trainieren und a train, ein Zug, durcheinander gekommen. So kommt es im Kampf immer wieder zu verwirrenden Sätzen über Züge. Als hat dann, hey, let's train, hey, da ist ein Zug oder so ähnlich. Ja, kann mal passieren, unfreiwillig komisch. Bei der Entwicklung von Black and White haben sich die Lionhead Studios eine Liste der 200 häufigsten Namen der westlichen Welt genommen und jeden einzelnen eingesprochen. Ist der Profilname einer dieser 200 Namen, wird kurz nach 2 Uhr morgens dieser Name von einer Stimme geflüstert. Das ist schon ein bisschen creepy. Und was für 200 Namen sind das? Und wie hört sich das dann an? Kevin. Chantal. Tim. Ben. Ja, das wäre doch mal was für als Podcast-Idee, dass wir, schickt uns euren Namen und wir flüstern sie ins Mikrofon. Interessant. So, und jetzt Schließen wir mal den letzten Fakt. In diesem Buch ist das Fakt 550. Wir haben hier 555. Ich habe ja natürlich jetzt auch wieder nur einen Bruchteil mir mal rausgepickt. Wieder mit dem grandiosen Spiel Day of the Tentacle. Und das habe ich tatsächlich auch selbst gefunden, weil das ist auch mal ein Easter Egg, das kann man tatsächlich selber finden. Day of the Tentacle enthält die Möglichkeit, Maniac Mansion zu spielen. Geht man mit Bernard in den Raum von Weird Ed, kann man seinen Computer benutzen und so den gesamten Vorgänger durchspielen. Ja, das fand ich schon ziemlich cool, aber auch verwirrend, weil man spielt dann, man geht dann aus dem Hauptspiel raus und startet dann auf einmal Maniac Mansion. Und das Spiel fand ich auch immer mega schwer und bin da irgendwie nicht so mit klargekommen, weil ich dann irgendwie immer von irgendeinem wirren Doktor dann eingefangen wurde oder dieser Alte oder wie die da rumgeistern. Und ja. Aber das findet man tatsächlich ganz leicht selber raus, wenn man im Point-and-Click ja eh sich so ein bisschen durch die Gegend klickt. Ja, auf jeden Fall auch ein sehr cooler Easter Egg. Ja, und das war es jetzt an der Stelle wieder mit dem unnützen Wissen für Gamer. Lasst mich mal wissen, wie euch dieses Format grundsätzlich gefällt. Ob ihr noch weitere Fakten von mir hören wollt. Falls mal wieder was ungeplant dazwischen kommen sollte, werfe ich mal wieder so eine Folge ein. Oder wir machen einfach grundsätzlich mal da eine Serie draus. Ich meine, Buchvorstellung grundsätzlich wurde auch mal genannt. Ist auch mal ganz nett. Aber ja, so grundsätzliches Sammelsurium an unnützen Wissen finde ich auch immer sehr spannend. Wenn ihr da Ideen oder Anregungen habt, werft sie mal gerne rüber. Und ja, wie ich auch schon eingangs erwähnt habe, die nächste Folge sind wir dann wieder als Trio am Start mit einem lieben Gast und freue mich da schon sehr drauf. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit den Fakten hier und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend oder auch guten Morgen, wann auch immer ihr die Folge hört. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bye, bye. Oh.